Ich möchte euch einmal daran erinnern, dass wir wie immer und jede Folge deutlich sprechen, uns gegenseitig ausreden lassen, mehr nonverbal kommunizieren.
Ich muss kurz auf Toilette.
Ich krieg die Krise. Machst du bitte die Tür zu?
Okay. War stürmisch.
Gerade noch geschafft. Okay, sind wir schon drin?
Ja.
Gerade.
Okay, dann. Hallo und herzlich willkommen zu Flimmerfunzel Folge 17. Heute am 28. Februar haben wir schon, ne? Das ist ein Sonntag und morgen ist der 1. März. Und ihr wisst, was das heißt. Angela macht die Friseure auf. Ich habe einen Friseurtermin morgen um...
Angela macht die...
Hast du schon einen?
Ja.
Also erzähl doch keinen.
Das erinnert mich, also das klingt am Schwarzmarkt, wie du an den Termin
hast
gekommen
bist. Hast dein Handtuch schon hingeworfen, ja?
Boah, Celine.
Das habe ich gar nicht erst weggenommen. Ich lasse das da immer liegen. Ich habe ja wirklich, letztes Jahr war es, glaube ich, als die Friseure zugemacht haben.
Glaubst du?
Das ist so lange her.
Ich habe Gänsehaut, das kann ja nicht real sein, was du da gerade erzählst, aber stimmt, letztes Jahr, ja.
Und da bin ich ganz knapp irgendwie einem vernünftigen Haarschnitt entkommen, deswegen habe ich jetzt quasi schon so, ich hatte sowieso schon eine zu miese Frise letztes Jahr und jetzt einfach nochmal 2 Monate drauf, fast 3, ist so froh, dass es Radio ist, ne? Also wenn wir hier irgendwie bei YouTube wären, das wäre einfach furchtbar.
Weil und, man dich dann sehen würde.
Genau, weil man ja mich dann sehen würde.
Und was ist mit den anderen Leuten, die dich sonst sehen?
Was ist mit uns?
Ja, zum Beispiel.
Ja, gut, das euch kenne ich ja. Das ist toll. Also.
Ich frage mich, warum. Also ich finde das mit dem Friseurtermin total toll. Aber wenn du doch alle so desperate seid nach einem Friseurtermin oder nach dem Haareschneiden generell, wieso findet ihr nicht andere Lösungen? Wie Freunde fragen, Rasierer kaufen, mal eine ganz andere Frisur ausprobieren.
Einfach 3 Millimeter.
Von mir aus. Mach du also, oder Haare färben, weiß ich nicht. Nur noch mit Mütze, sich die Mütze in die Haare tackern lassen.
Ja, das habe ich die letzten Wochen ja immer versucht, aber mittlerweile geht das auch nicht mehr.
Und ich glaube, da bist du auch ein bisschen auf Protest oder Unverständnis gestoßen von vielleicht einigen...
Beim Tisch gehört das halt nicht.
Podcast-Mitgliedern.
Nein, aber mal ehrlich, Fabi, hast du zwischendurch mal darüber nachgedacht, dir andersweitig deine Frisur von dem Kopf zu bekommen?
Also ich muss zugeben, ich bin, was meine Frisur angeht, auch wirklich ein ganz unangenehmer Mensch. Ich glaube, ich bin auch so ein super unangenehmer Kunde. Ich hasse das irgendwie so, Haare schneiden, ich finde das immer furchtbar, weil hinterher finde ich das immer, das sieht irgendwie nicht so aus wie vorher und dann muss man sich erstmal daran gewöhnen und ich bin auch dann irgendwie immer unzufrieden. Ich glaube, ich bin noch nie beim Friseur rausgegangen und habe gesagt, ja geil, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern ich bin immer enttäuscht, dass es irgendwie anders ist als vorher. Obwohl man ja deswegen dahin geht.
Ja, das finde ich ist auch so ein Phänomen, was ich schon so oft beobachten konnte. Aber auch, wenn man gerade irgendwie männliche Freunde mit halt Kurzhaarschnitten sieht. Also da sind wirklich immer, die Haare sind zu lang, deswegen geht man hin und dann finden sie alle komisch und sagen, ja, es wächst ja wieder.
Ja, genau. Also man geht irgendwie immer zu hin, wenn es, irgendwie sind die Haare immer nur so perfekt in der Zwischenzeit, ne?
Ja, das stimmt. Aber man ist eigentlich, sowohl wenn man beim Friseur ankommt, ist es ja eigentlich schon zu spät, ne? Dann,
genau.
Ist man ja, dann sieht man ja eigentlich schon scheiß aus, weil deswegen geht man zum Friseur.
Genau.
Aber wenn man dann da ist, dann lässt man sich die so schneiden, dass man halt möglichst lange nicht mehr zum Friseur gehen muss. Also damit es irgendwie länger gut aussieht, weil irgendwie ist es ja logisch und.
Aber sieht es denn wirklich länger gut aus oder ist es halt einfach. Also dieser eine Moment, das dauert halt, bis man dahin kommt quasi.
Mhm. Vielleicht aber bin auch nur ich das. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die gehen richtig gerne und richtig oft zum Friseur.
Kann ich mir auch vorstellen.
Aber ich denke immer, also ich will die irgendwie so auf 15 Zentimeter haben, die Haare, also lasse ich sie mir auf 9 schneiden, dann wächst das schon da rein.
Gut,
so.
Bei einem Kurzhaarschnitt, da geht es natürlich auch schnell, dass es wieder rauswächst. Da sieht man halt die Unterschiede schneller.
Das stimmt, die Zahlen waren übrigens auch erfunden. Also ich habe andere Längen. Aber die möchte ich hier nicht teilen.
Die weiß ich nicht.
Das ist mir jetzt so.
Und schon ist der Explicit Tag wieder da. Ich habe vor allem, das kennt ihr bestimmt auch, oder man sitzt dann irgendwie beim Friseur und ich finde, das ist auch dann immer so eine unangenehme Stimmung am Ende. Wir können mal darüber sprechen, gleich auch gerne, wie es ist, so währenddessen. Aber am Ende des Friseurtermins ist es ja immer so, dass der Friseur oder die Friseurin einen dann fragt, ja, gefällt's dir? Und da sagt man doch einfach auch immer ja, oder?
Ich habe mich einmal getraut zu sagen, ich hätte gerne noch ein bisschen was kürzer. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat komischerweise, weiß ich nicht, ein Zehntel der Zeit gebraucht, um den gleichen Kopf nochmal komplett gleich zu schneiden, halt nur 1 Zentimeter kürzer, anstatt 3 Zentimeter kürzer. Und danach habe ich mich dann nie wieder getraut, was zu sagen, weil das ja auch nicht so.
Ja, vor allem, das ist ja sogar noch was man korrigieren kann. Ich hatte wirklich ganz häufig den Fall, dass ich hinterher gemerkt habe, oh, die sind ja jetzt kürzer als vorher. Und das fand ich dann doof. Dann habe ich aber natürlich total gesagt, ja, das ist super und bin ganz beschämt nach Hause gegangen, habe mich da auslachen lassen und bin den Friseur gewechselt.
Kurz geheult und dann.
Ich habe schon so viele Friseure durch, furchtbar.
Ich auch, ich habe keinen, also doch, ich hatte auch schon mal einen, mit dem war ich zufrieden, aber dann war mir das zu teuer.
Also warst du auch nicht zufrieden.
Ja, stimmt, ja, ist richtig. Nee, aber also das mit dem Sagen, wenn es einem nicht gefällt, das habe ich mich auch schon getraut, weil ich irgendwann dachte, Selina, das kannst du nicht mehr so machen, zum Friseur gehen und dann unzufrieden nach Hause und eigentlich wolltest du es noch kürzer und das habe ich mich dann getraut und dann war es aber immer noch nicht kurz genug und dann aber nochmal zu sagen, noch ein Stück kürzer, das war mir dann auch schon zu heikel und ich denke irgendwie auch immer so, mein Friseurbesuch, der begrenzt sich auf diesen ersten Haarschnitt und alles, was ich darüber hinaus noch fordere, das ist schon wieder was, wo ich quasi deren Zeit in Anspruch nehme, obwohl das irgendwie gar nicht zum Service gehört, das denke ich immer, obwohl es ja eigentlich genau das ist, dieser Beruf ist dazu da, dass sie mir eine Frisur geben, die ich halt gerne hätte und da kann ich ja auch Kritik äußern und noch ein bisschen was angepasst haben, so wie es auch in anderen Bereichen vielleicht ist, aber beim Friseur traut man sich das irgendwie nicht oder traue ich mich nicht.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, ich tue da irgendwie sowas, was man nicht macht. Ich verstöße dann gegen die Etikette oder ich verletze die Gefühle vom Friseur.
Ja.
So, das will ich halt einfach nicht.
Obwohl, man muss ja auch sagen, die planen wahrscheinlich irgendwie eine bestimmte Zeit ein, so mal eben Fabis Haare, Viertelstunde sind wir durch und genau. Dann kann der nächste Kunde kommen und dann, also nicht verschwendet man die Zeit vom Friseur, sondern man beansprucht sie noch länger und dadurch muss ja auch die Person, die nach einem dran wäre, noch länger warten und das ist dann irgendwie unhöflich.
Boah, ist das kompliziert, so ein Friseurgang.
Voll.
Wie macht ihr das währenddessen? Quatscht ihr mit euren Friseur? Es ist so voll das Stereotyp, ne? Irgendwie erzähl das deinem Friseur und solche dummen Sprüche, aber also, wie ist das bei euch? Weil ich setz mich immer hin oder erzähl dann vorher so die immer gleiche Leier, wie ich es gerne hätte, obwohl ich genau weiß, dass das irgendwie noch nie geklappt hat, aber ich überarbeite den Part dann natürlich auch nicht. Und dann halte ich einfach die Fresse und die letzten 20 Minuten versuche ich auch die Luft anzuhalten, weil mir auch Atmen dann unangenehm wird. Und das Schlimmste ist dann, wenn dir so ein Haar auf die Nase fällt und es fängt an zu jucken und du weißt nicht so genau, ist das jetzt eigentlich okay, wenn ich mir die Nase kratze oder werde ich dann rausgeworfen? Oder einfach, als so ein Friseur hat einfach eine ganz andere Knigge und ich bin so hilflos und ich will eigentlich, dass er wie im Schwimmbad so Regeln an der Tafel hängen und wo draufsteht, was man machen darf.
Ich wünschte, solche Knigge-Gedanken würdest du dir auch mal machen, wenn wir zusammen essen.
Und dann setzt du die Mütze ab.
Ja, und dann setzt du mal die Mütze ab und machst kurz mal wieder richtig. Nein, aber ich bin beim Friseur immer relativ froh, wenn wir nicht sprechen. Ich warte und ich habe noch einen, eigentlich müsste ich noch vorher einhaken, weil das beginnt ja immer damit, was man, wie man seine Haare haben möchte. Und ich habe zwar einen Stammfriseur, aber da sind ganz viele verschiedene junge Männer, die mir die Haare schneiden. Und ich habe einfach angefangen mal zu sagen, wie immer. Und habe aber unterschiedliche Leute halt bekommen. Und die haben das aber auch nicht weiter hinterfragt. Und da kam einfach irgendwann raus. Das war auch meistens schön und cool, aber es war eine coole Taktik, glaube ich, auch für dich, Fabi. Einfach mal da hinsetzen und sagen, wie immer. Und gucken, was passiert.
Ja, aber wie immer muss ja nicht heißen, dein wie immer, sondern kann ja auch das wie immer vom Friseur sein. Und der macht vielleicht, egal wer da vor ihm sitzt, halt einfach den gleichen Haarschnitt rein.
Weil der moderne Herrenhaarschnitt für 12 Euro halt einfach immer der gleiche Haarschnitt ist. Ein moderner Herrenhaarschnitt halt.
Ja, würde dir auch mal stehen, Fabian.
Ja, so langsam muss ich wirklich hin. Ich finde, Sven, wir haben uns ja mal eine Zeit lang den Friseur geteilt, ne, hier in Wuppertal am Ölberg, oder?
Oh ja.
Das war immer eine tolle Zeit.
Der Friseur ist auch weiterhin sehr gut.
Ja, und da hat man auch immer hinterher mit so einem Rasiermesser den Nacken noch rasiert bekommen. Und wenn er dann so um die Kehle ans Ohr wandert, dann nimmt man sogar ein bisschen ab, während man da sitzt. Das ist ein ganz aufregendes Gefühl.
Ja, ich habe schon mehrere Hemden durchgeschwitzt, als ich da sitz.
Ja, genau. Aber natürlich nichts gesagt.
Nein, natürlich nicht. Und als sie mich gefragt haben nach dem Glas, was habe ich gesagt? Nein, und bin erst nach dem Laden umgefallen.
Das ist auch so eine Sache, die ich im Laufe meiner Friseurkundenzeit verändert habe. Am Anfang habe ich ja auch immer alle Getränke abgelehnt und dann irgendwann dachte ich so, nimmst du einfach mal das Glas Wasser. Vielleicht freuen die sich auch, wenn die mal jemandem ein Glas Wasser anbieten können. Die haben hinten einen Kasten stehen und keiner will das irgendwie. Sagst du einfach mal ja und vielleicht nehme ich irgendwann auch mal einen Kaffee. Boah, auch mal was.
Aber ich glaube, bei dir ist das ja noch was anderes, weil bei dir dauert bei dir der Haarschnitt länger. Ich probiere jetzt einfach mal dieses Vorurteil. Dauert nicht länger der Haarschnitt.
Der ist nur teurer.
Der ist nur teurer, weil die fangen halt erst später an zu schneiden, deswegen müssen sie mehr Weg hinter zurücklegen.
Nee, also bei mir dauert das meistens nicht lange, aber ich habe auch immer sehr unkomplizierte.
Darf ich fragen, Ansprüche. Was bedeutet denn nicht lang bei dir?
Viertelstunde, 20 Minuten.
Das ist ja wirklich so ähnlich wie bei uns.
Ja.
Also bei uns, bei Fabi und mir.
Ich würde sogar argumentieren, dass es bei euch vielleicht eher länger dauert, weil ihr ja unterschiedliche Längen habt und dann muss man da noch so Übergänge reinmachen. Ich sage halt immer alles auf eine Länge und vielleicht kommt mal irgendwie vorne angeschrägt dazu oder so. Aber es war es bei mir halt eigentlich und das ist ja.
Ja, dem coolen Friseur in Wuppertal ist das auch ganz unterschiedlich, an wen man gerät. Meint er, ist da nach 10 Minuten fertig, weil er es erstens gut kann und zweitens, weil er auch keinen weiteren Service bietet. Und dann gibt es noch andere, die dir den Nacken ausrasieren, wie Fabi erzählt. Oder dir da noch so Aftershave drauf machen. Und das allererste Erlebnis war da, was ich nie wieder bekommen habe. Und dabei war der Laden sogar noch brechend voll. Der hat dann so einen gut riechenden, ich weiß gar nicht, ob das nur Aftershave war. Ich nenne es mal Creme aus in seine Hände und dann einfach über mein Gesicht geschmiert. Von hinten, so volle Möhre. Und ich habe damit gar nicht gerechnet. Und ich habe erst gedacht, der wollte mir die Haare damit machen, aber der war einfach durch mein Gesicht. Und es hat mega gut gerochen, aber es war voll komisch. Und dann hat er sogar noch so ein Ohrstäbchen angezündet und hat es so und hat halt so zweimal gegen meine ins Ohr gehauen, um mir Ohrhaare abzufackeln. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich hier für nur einen Zehner zahle. Und seitdem gehe ich dahin auch mehr aus, weil ich halt Schuldgefühl habe. Aber so einen Service habe ich nie wiederbekommen. Aber ich hoffe, dass bei meinem nächsten, wie immer, das alles dabei ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
Der hat sich gedacht, der Sven, der hat aber trockene Haut.
Hat er sich wahrscheinlich gedacht, wie er das gefühlt hat, obendrauf, obwohl er nie in meinem Gesicht war, frage ich mich. Aber ja, das war meine kleine Geschichte.
Was für ein schlimmes Gefühl, wenn du denken musst, dass er dir gerade mit Gier durchs Gesicht fährt. Ekelhaft.
Ja, der erste Millisekunde war furchtbar, die zweite war komisch und die dritte war richtig geil, weil ich dann, und dann habe ich es auch gerochen, das hat sehr gut gerochen.
Hätte aber trotzdem nichts gesagt, auch wenn es Gel gewesen wäre.
Ich hätte gesagt, gib mir noch mehr, wenn es weg muss. Schmierei.
Hast du dann nicht gedacht, also hast du dich gefragt, ob du jetzt mehr bezahlen musst dafür?
Ja, also ob ich mehr Trinkgeld geben muss, habe ich mich gefragt.
Nee, aber hast gedacht, mehr bezahlen musst du nicht? So,
ich habe sowieso das Gefühl, die denken sich da Preise aus. Ich sage wie immer und manchmal mitwaschen, manchmal 100 kostet noch was anderes.
Ja, oder auch
ist
mit
auch
Föhnen.
Egal. Ist auch egal. Ja, bei mir, ja, oder mit Föhnen.
Möchtest du selber föhnen und dann kostet du irgendwie 2 Euro mehr.
Das wirst du mal gefragt.
Ja,
das du selber du föhnen, aber musstest die Stromkosten auch bezahlen. Oder?
In Duschminuten. Ja.
Wurde ich noch nie gefragt. Auch selber föhnen?
Doch,
mich selbst?
Also,
soll ich mich selber? Also, soll ich dich föhnen?
Bei Langhaarschnitten ist das echt ein Ding mit selber föhnen. Das Styling, das kostet nochmal extra. Und ich werde auch immer so Fragen gefragt wie, möchtest du eine Kopfmassage haben? So, das will ich natürlich, aber lehne ich immer ab, weil ich Angst habe, dass ich dann zwar nie mehr bezahlen muss. Und dann kommen noch so Fragen, ja, willst du irgendwie Conditioner oder irgendwie noch Spray oder irgendwas? Immer alles nein. Ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich so riesen Angst davor habe, dass ich dann auf einmal da mein ganzes Geld loswerde, was ich jetzt nicht einkalkuliert hatte.
Trau dich einfach mal nächste Woche. Einfach mal
vorher die Preisliste an, bevor du dich traust.
Ja, ich meine, jetzt haben wir doch alle viel Geld in unserer Friseurkasse gespart und das können wir jetzt einfach alles verbraten für schöne Kopfmassagen.
Ja, du musst ja die letzten 2 Monate bestimmt 2 nicht mehr auf dem Konto gehabt haben.
Ah, 40 sogar.
Weil das sind ja dann fast
40,
40% von deinem Einkommen.
Ich mache mir morgen Strähnchen. Morgen werde ich aus dem Friseur rausgehen und habe längere Haare.
Sag immer, wie immer, nur im Blond. Also in Aschblond.
Ich bin ein guter Indikator dafür, wie eng man mit dem Friseur befreundet ist. Übrigens, ne, das kann man feststellen, wenn man die Haare gewaschen bekommt. Ne, und dann bekommt man ja hinterher auch die Haare abgetrocknet. Und dann kommt ja immer dieser Moment, wo der Friseur so mit den die Ohren trocknet und dann so ganz leicht mit den Fingern ins Ohr reingeht.
Nee. Also mein Friseur ist noch nie mit dem Finger in mein Ohr gegangen.
Meine
mit brennenden
auch.
Ohrstäbchen, aber nicht mit Fingern.
Hey, das ist euch noch nicht passiert?
Ich weiß nicht, nee, das ist mir noch nie passiert.
Das ist mir bei so vielen Friseuren schon passiert.
Vielleicht sehen die einfach, dass deine Ohren sehr nass werden.
Habe ich so nasse Ohren?
Vielleicht hast du auch ganz viele Haare da drin.
Vielleicht solltest du mal mit dem Feuerzeug da rein sein.
Ich würde, also ich, unsere Freundschaft ist auf dem Level, dass ich sowohl mit Feuerzeug als auch mit Finger da reingehen würde.
Und ich würde es zulassen, bin ich ganz ehrlich.
Und ich würde mir danach die Finger desinfizieren, weil Covid ist.
Ich fände es cool, wenn du sie auch davor desinfizieren würdest, aber ansonsten machen wir das.
Okay, super, dann haben wir da auch schon mal was.
Vielleicht sagst du einfach deinen Friseurtermin ab und gehst einfach zu Sven und der macht dir das alles.
Ich habe überlegt, ob ich den verkaufen soll.
Fabian, jetzt hör auf damit.
Hör auf, zu überlegen, ob du hier alles verkaufen willst und hör auf, deine Geschäftsideen hier mit reinzubringen. Das ist furchtbar, das klappt nicht. Das machen wir nicht. Okay? Lass uns lieber nach diesem 20 Minuten komplett außer Kontrolle geratenem Intro über das sprechen, über das, was wir sprechen wollen. Shall we? Wie würdet ihr denn eure Friseure bewerten?
Darüber wollen wir sprechen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Nee,
das machen wir natürlich nicht.
Nee, smooth. Ich habe ja noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Skip mir die einfach. Die schiebe ich einfach in nächste Woche. Das ist da immer noch aktuell. Wobei eine Sache muss ich noch eben. Sorry, aber das muss noch einfach raus.
Bitte.
Ne? Wir haben Rückmeldung bekommen. Wir haben Fanpost bekommen.
Oh, ne? Ist das aufregend.
Ja, also ihr wisst ja, ne, wir lesen alles. Ne, Kommentare, Briefe, Pakete. Das wird auch immer ganz fein säuberlich aus dem Postfach abgeholt und dann ins Lager gebracht. Dann wird das da einen Monat ausgestellt. Ne. Und jedes Jahr im Januar wechseln wir dann die Kollektion. Aber das wird nicht weggeschmissen. Also insofern schickt uns weiter Sachen zu. Wir haben schon alles Mögliche bekommen. Zeichnungen, gebastelte Sachen. Das ist einfach klasse, ne? Also vielen Dank an alle treuen Fans da draußen. Und unter anderem hat ein Zuhörer.
Oder Zuhörerin.
Doch, das verrate ich jetzt mal. Zuhörer. Hat sich gemeldet. Wir haben letzte Woche ja so ein bisschen einen Talk gehabt über Clubhouse und Vero. Und anscheinend hat da jemand aus der Vero Marketingabteilung auch zugehört. Denn es ist gestartet. Vero 2.0.
Nein.
Doch.
Hör auf.
Vero 2.0 ist gestartet. Ich hab nämlich von einem Zuhörer was weitergeleitet bekommen. Hier, das möchte ich einmal zeigen. Hier, das ist die ist so eine Art Newsletter, Vero 2.0. Und jetzt endlich mit Voice- und Videocalls.
Könnt ihr mich nochmal kurz abholen?
Was Vero ist?
Was Vero 2.0 sein soll.
Ja, Sven, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht?
Ja, ich hab mich erwischt. Ich habe meine Hausaufgaben nicht. Ich gebe einen Fick auf Noten.
Okay, kommen wir gleich nochmal zu.
Kleines Foreshadowing.
Naja, Vero ist ja eigentlich nur eins von diesen vielen gescheiterten sozialen Netzwerken. Also das, was vor Clubhouse gescheitert ist. Und ne, Clubhouse scheitert jetzt und Vero 2.0 scheitert vielleicht parallel zu Clubhouse.
Oder kurz
danach. Aber ist das auch so ein elitärer Laden, oder was?
Nee, ich glaube, da kannst du dich ja auch als Normalsterblicher oder wenn du nur ein Android-Gerät hast, anmelden.
Ich finde es schön, wie du nur gesagt hast.
Ja, also vielen Dank.
Wirklich, das ist interessant. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass Vero da nochmal irgendwie aus dem Untergrund an die Oberfläche geschossen kommt.
Ja, ich werde euch nächste Woche, glaube ich, nochmal fragen,
was Vero ist
und dann im Zuge dessen auch, wie es mit Vero steht und wie es um Clubhouse steht. Aber das machen wir nicht, können wir nicht jede Woche machen, das ist nicht gut.
Nee, zwischendurch, darauf könnt ihr euch verlassen, geben wir euch so ein kleines Update über die neuen Social-Media-Netzwerke, auf denen ihr euch dann registrieren und von 3 Wochen wieder löschen könnt, weil irgendein Datenskandal an die Öffentlichkeit gerät.
Ja, aber nehmt unseren Affiliate-Link, dann kriegen wir 3% von dem Gewinn.
Obwohl die Datenskandale ja dann auch irgendwie nie so richtig das Netzwerk in den Abgrund treiben. Ich glaube, das hat schon was mit dem Netzwerk selber zu tun, weil TikTok zum Beispiel, Riesendatenskandal, aber es interessiert halt keinen, weil macht Spaß.
Ja, das ist auch, finde ich, ein relativ gutes Fazit.
Genau.
Ja, Datenschutz interessiert halt keinen, macht Spaß. Folgentitel ist da.
Alles klar, wir sprechen jetzt über was anderes hoffentlich endlich mal. Ja,
was haben wir heute? Mittwoch?
Sonntag.
Heute ist Sonntag. Ich habe diese Woche Dienstag Klausur geschrieben, denn an alle Studenten da draußen, es ist vorlesungsfrei. An eurem Alltag ändert sich nichts. Ne? Ihr verbringt jetzt halt die vorlesungsfreie Zeit auch zu Hause, wie auch schon die Vorlesungszeit. Schön vom Laptop. Hier mal da und hier ein Zoom-Meeting mit den Freunden. Ich habe jetzt schon die erste Geburtstageinladung zu Zoom bekommen. Also nicht über Zoom, sondern zu Zoom.
Ehrlich?
Ja.
Also, was stand da noch so drin?
Ja, ich will hier und da meinen Geburtstag feiern und dann so einen Zoom-Link und dann freue ich mich, euch zu sehen.
Also noch nicht mal, welche Aktivität ihr dabei verfolgt?
Nee, was man mitbringen soll, nix.
Ich verstehe jetzt gerade diese Unterscheidung, die du gemacht hast, nicht? Was ist denn der Unterschied zwischen zu Zoom, also Einladung zu Zoom und
via
auf
Zoom? Nein, ich meine nur, also bei WhatsApp bekommt man ja Einladungen und man trifft sich hinterher nicht auf WhatsApp.
Die Einladung
so,
WhatsApp bekommen.
Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt endlich vorlesungsfreie Zeit oder wie meine Eltern häufig sagen, oh, du hast ja jetzt frei, oder?
Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und meine Mama ruft mich gestern an und sagt, du hast ja jetzt Urlaub, oder?
Ja. Uni ist gerade zu, ne?
Ja,
richtig. Und ich hatte meine erste Klausur geschrieben, das war so eine Studienleistung, ne? Also vielleicht da draußen viele Leute, es gibt manchmal Klausuren in der Uni, an denen bekommt man keine Note, sondern man muss einfach nur bestehen. Ja. Und das war bei mir so eine Single-Choice-Klausur und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen drüber herziehen, wenn ihr möchtet.
Wie viele Auswahlmöglichkeiten gab es pro Frage?
4.
Immer?
Ja.
Wie viele Fragen? 50, schätze ich mal.
Ja, richtig.
Cool.
Boah, krass, gut sein. Ja, ja. 50 Fragen und das war eine Geschichtsklausur und ja, ich hatte da ein bisschen Bammel vor, weil das war halt wichtig, dass ich die jetzt bestehe, aber es gab ja schließlich keine Note.
Aber wie hast du die denn geschrieben? Möchtest du davon kurz
erzählen? Genau, davon möchte ich erzählen. Und zwar, das Problem ist ja, es können ja gerade keine Prüfungen in Präsenz stattfinden oder nur ganz wenig. Ich habe da jetzt auch nicht genau eine Regel im Kopf, aber diese Klausur zumindest ist eine, die online stattgefunden hat. Und zwar über so eine Plattform. Ne? An vielen Unis gibt es solche, hier in Wuppertal Moodle, in Köln ist es Elias. Da gibt es, glaube ich, so verschiedene Systeme, die aber immer ähnlich funktionieren, wo man so Materialien bekommt und so. Und da wurde dann am Dienstag um 12 Uhr quasi eine Klausur freigeschaltet, sprich so ein Modul, wo man dann draufklicken konnte und dann hat man sich durch so 50 Fragen geklickt und musste dann das machen. So, und naja, das Problem, vor das wir jetzt irgendwie alle Bildungseinrichtungen in Deutschland gestellt sind, ist ja, naja, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass wir, dass alle zu Hause sind, weil du kannst ja schummeln. Also kannst du jetzt einfach nachgucken und da haben wir, ich weiß nicht, da könnt ihr gleich vielleicht mal erzählen, was so an euren Unis der Fall ist, aber in meinem Fach war es jetzt so, dass sich die Lehrenden gedacht haben, na gut, ich gehe jetzt mit diesem Problem um, ne, dass die Leute schummeln könnten und zum Beispiel im Internet suchen könnten, indem ich die Zeit einfach so drastisch verkürze, dass sie gar nicht die Zeit haben, im Internet zu suchen. Ne? Sven, du hast gerade schon richtig erraten, 50 Fragen hatten wir und normalerweise hat man für die Klausur irgendwie, ich weiß nicht, so eine Stunde, bisschen mehr, eine Stunde Zeit und jetzt wurde es einfach reduziert auf 30 Minuten.
Nein.
30 Minuten.
Nicht mal eine Minute Zeit pro Frage. Ja?
36 Sekunden Zeit, Sekunden pro Frage, um sie zu lesen, die Antwortmöglichkeiten zu lesen, zu beantworten und dann muss man ja immer irgendwie weiterklicken und ja, also brutal krass, einfach brutal krasses Format und ich finde es halt interessant, wie jetzt die verschiedenen Unis oder Bildungseinrichtungen mit diesem Problem umgehen, wie können wir verhindern, dass die Leute schummeln, ne? Also wie können wir diesen Nachteil durch diese mangelnde Kontrollierbarkeit zu Hause ausgleichen, dass die Klausuren irgendwie immer noch fair sind und da gibt es irgendwie die unterschiedlichsten Ansätze und bei mir war das halt einfach radikal, ja, Zeit kürzen, einfach Druck, 36 Sekunden, es ist brutal.
Das ist nix.
Ich glaube, du hast gerade das Wort fair gesagt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, die fair zu gestalten, oder? Nee, es geht darum, irgendwie diesen Prüfungsmechanismus zu ersetzen, zu substituieren, ne? Ja. Ich finde das super interessant.
Oder am Laufen zu halten, wohl eher gesagt.
Ja, genau, oder am Laufen zu halten, weil das hat man ja immer gemacht. Und wie macht man das jetzt halt immer, wenn man es nicht kann? Mhm. Also bei dir wurde da ja irgendwie eigentlich schon drauf verzichtet, ne? Also du wurdest ja nicht in dem Sinne überprüft, sondern deine Klausur wurde einfach nur viel schwieriger gemacht. Oder?
Schwieriger, weil weniger Zeit.
Aber du wurdest nicht überprüft. Also da war jetzt niemand, der geguckt hat, ob du im Internet was suchst.
Genau, das ist der Punkt. Ne? Also man hat wirklich, ich hätte prinzipiell währenddessen einfach Google mit jemandem telefonieren können. Also man musste auch nicht, ne, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, irgendwie sich in Zoom einloggen und dann wird man irgendwie von der Kamera die ganze Zeit irgendwie angeschaut oder so. Es gibt auch anscheinend richtig kranke Programme mit so Eye-Tracking und schlag mich tot. Ne? Aber in meinem Fall war es wirklich ja, versuch zu schummeln, du wirst am Ende dann aus Zeitgründen das nicht schaffen.
Finde ich einen ganz furchtbaren Ansatz.
Finde ich auch total furchtbar und irgendwie finde ich, das macht auch total wenig Sinn, weil vielleicht hilft das Schummeln einem ja dabei, dann im Endeffekt trotzdem eine Anzahl von Fragen richtig zu beantworten, die man halt in der Zeit nicht hätte richtig beantworten können, weil man die Zeit braucht, um darüber nachzudenken und im Endeffekt dann halt darauf gekommen wäre, genauso wenig Fragen zu beantworten wie halt durch das Schummeln, nur dass man sie halt durch das Schummeln Gott sei Dank richtig beantwortet hat und dann vielleicht gerade eben besteht.
Ich finde das auch die Mischung zwischen Single Choice, also einem 1 aus 4 ist ja dann die Möglichkeit, also jede vierte machst du ja statistisch gesehen so oder so richtig.
Wenn
du rätst, salopp gesagt. Und dann in Verbindung mit diesem Zeitdruck, das finde ich irgendwie Schwachsinn. Das finde ich unterstützt ja, dass du ab und zu rätst. Also dieses Glück, was man bei Single-Choice oder auch Multiple-Choice-Fragen haben kann, wird auch durch diesen Zeitdruck verstärkt, weil du vielleicht nur die Möglichkeit hast, über weniger Fragen gründlich nachzudenken. Und dann bist du unter Zeitdruck und machst die letzten irgendwie, da rätst du mehr.
Ja,
aber
natürlich.
Willst du das nicht sowieso verhindern? Also erstens meine Frage, das kannst du vielleicht als zukünftiger Lehrer besser beantworten, warum überhaupt eine Single-Choice-Klausur? Ist das überhaupt noch eine angemessene Art, Wissen abzufragen?
Na, es kommt natürlich auch das Wissen an, ne? Also so geschlossene Fragen wie jetzt Single Choice haben eben schon den Vorteil, dass du eine absolute Beurteilungsobjektivität hast, ne? Also ob ich dir jetzt Lösungsschablone gebe oder irgendjemand anderem, der kann eine Prüfung oder eine Klausur, bei der nur angekreuzt wurde, mit dieser Schablone prüfen, ne? Also das hat schon Vorteile, so eine Single-Choice-Klausur zu machen, aber natürlich hat das auch Nachteile, vor allem dann, wenn man das nur darauf macht. Aber man muss ja auch bedenken, die Klausur war ja auch vorher so konzipiert. Und ich glaube, so dieses Für und Aber bei so Single-Choice-Klausuren.
Sollten wir mal rauslassen?
Lass uns mal beiseite schieben. Da gibt es wahrscheinlich Experten, die sich da irgendwie besser zu positionieren können oder die besseren Argumente bringen. Aber dieser Zeitdruck ist so. Also, ich weiß nicht, was für mich krasser war. Die 30 Minuten beim Mediamarkt an der Kasse, als ich versucht habe, meine PlayStation 5 zu bestellen. Oder die 30 Minuten in der Klausur. Weil es war beides echt Zeitdruck.
Dann erzähl doch mal, also jetzt vielleicht mal in zwei Sätzen deine Erfahrung mit der Klausur. Unabhängig davon, dass du Zeitdruck hattest.
Ja, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass dahinter so dieses Mantra steckt. Wir wollen auf Teufel komm raus verhindern, dass unser System ausgenutzt wird. Also das ist so das erste und Kalkül mit der obersten Priorität. Bloß kein ausnutzbares System. Und deswegen gibt es quasi die Kollektivstrafe Zeitabzug. Weil der gewissenhafte Student, der sowieso nicht vorhatte zu betrügen, der wird jetzt in diesem Modus einfach nur seiner Zeit beschnitten. Weil hätte er letztes Jahr diese Klausur geschrieben, hätte er mehr als eine Stunde oder irgendwie so eine Stunde mindestens das doppelte Zeit gehabt. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass die Leute, die ehrlich sind, massiv bestraft werden, nur um die Leute, die unehrliche Absichten haben, so ein bisschen daran zu hindern. Und diesen Tausch, den kann ich nicht nachvollziehen, warum man sich dafür entscheidet. Das, das finde ich irgendwie scheiße.
Ich finde auch gerade den Vergleich zu dem gleichen Modul und den vorherigen Klausuren super interessant, den du gerade angesprochen hast. Also ich glaube, dass der Unterschied dieses Jahr und letztes Jahr die gleiche Klausur in dem gleichen Fach zu bestehen, total unterschiedlich ausgefallen ist.
Ja,
also,
genau.
Und das ist doch total unfair, oder? Also sowas sollte doch, also geht es jetzt darum, dass, ich glaube, es werden auch weniger Zahlen rauskommen. Also es wird weniger Leute geben, die das bestehen oder mehr Leute geben, die das bestehen, aber ich bin mir sicher, dass da irgendeine große Diskrepanz geben wird.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist total unfair.
Und ich finde das so interessant, weil irgendwie, was Fabi halt gerade gesagt hat, wenn man es mal vielleicht optimistisch sieht, Großteil der ehrlichen Studenten wird halt bestraft, damit die unehrlichen Studenten keinen Vorteil daraus ziehen. Und irgendwie heißt es dann halt immer so, ja, dann haben jetzt halt die Ehrlichen mal Pech gehabt.
Genau.
So, und ich frage mich, warum man nicht auch einfach in so einer Ausnahmesituation, wie das gerade eben ist, sagen kann, okay, wir haben keine Möglichkeit, die Klausur jetzt zu kontrollieren. Vielleicht hat man auch einfach mal Glück gehabt. So, aber das wird einem irgendwie nicht gegönnt und das kann auch das Bildungssystem anscheinend nicht mitmachen, dass man vielleicht mal was ein bisschen einfacher macht, als es vielleicht vorgesehen war. Zum Beispiel, weil den Nachteil, den wird es nachher so oder so geben. Entweder man fällt durch, weil man eben unter Zeitdruck war oder das nicht bewältigen konnte, oder einem wird nachher hinterher gesagt, ja, aber die Semester, die waren ja sowieso total einfach.
Ja, genau. Also ich musste allerdings auch so ein bisschen die Gegenposition annehmen, weil dieser Anspruch, nicht einfach Dinge leichter werden zu lassen, ist ja auch irgendwo aus einer Gerechtigkeitsperspektive, um den Jahrgängen, die davor durchgekommen sind, so das Versprechen zu machen, euer Abschluss ist immer noch das gleiche wert. Also ich will nicht sagen, dass das so eine ganz eindeutige Geschichte ist, aber ich bin bei dir, wenn es darum geht, dass man auch nicht mal kleine Dinge jetzt im Rahmen irgendwie durchgehen lassen kann. Und ich glaube, das handelt man jetzt so ein bisschen aus gesellschaftlich oder halt wirklich total einzeln in jeder Veranstaltung wird ausgehandelt, was einem wichtiger ist. Ne? Mhm. Also das absolute Beibehalten gewisser Qualitätsansprüche. Ja, auf der einen Seite gegen das Entgegenkommen aufgrund dieser besonderen Situation. Auf der anderen Seite. Und da wird zumindest in meiner kleinen anekdotischen Erfahrung ist es halt irgendwie immer Zweiteres.
Ja, das. Und ich finde, dieses mit den darauffolgenden Jahrgängen oder den Jahrgängen davor zu garantieren, dass der Abschluss gleichwertig ist, finde ich, kann man in der Theorie vielleicht so sagen, weil man irgendwie sagt, okay, die Klausuren waren während der Corona-Zeit einfacher, weil man das nicht kontrollieren konnte. Aber gleichzeitig muss man ja auch mit einbeziehen, dass das Semester insgesamt vielleicht viel, viel schwieriger war, weil man nicht zur Uni gehen konnte, weil man nicht die nötige Unterstützung hatte, nicht den menschlichen Kontakt, und dass man sich da irgendwie durchgeschlagen hat als Student, wird halt gar nicht mit einbezogen, sondern es sind halt immer nur die Prüfungsleistungen, auf die sich halt bezogen wird.
Ja, da möchte ich dir total recht geben. Ich habe nämlich auch direkt daran gedacht, dass wir jetzt alle schon dann ja 2 Jahre Unterricht von zu Hause, irgendwie Videovorlesungen hinter uns haben, was…
Zwei Semester,
danke. Was, also ich habe, die meisten, die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, dass das sehr viel anstrengender ist. Vor allem da am Ball zu bleiben, zuzuhören, konzentriert zu bleiben. Und ja, das wird, glaube ich, echt, wie du schon gesagt hast, das drückt sehr in den Hintergrund, und die Noten bleiben weiterhin im Vordergrund. Und deswegen ist die Vergleichbarkeit der Klausuren und der Klausurergebnisse, also der Noten am Ende, natürlich total wichtig. Aber sowas sollte doch auch dann eine Rolle damit spielen, oder? Also wenn da jetzt, wenn die Klausur ein bisschen leichter war als die Klausur in dem Jahr davor, die Stoffvermittlung aber sehr viel schwieriger war, oder es war sehr viel schwieriger, sich das selber zu erarbeiten, dann kommt es doch aufs Gleiche hinaus.
Ja, ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen eine Farce, dass man es irgendwie vor Corona geschafft habe, dass alles auch immer gleich schwierig war.
Ja,
also, ne, das muss man sich auch einfach mal eingestehen, je sehr man, also so sehr man sich auch darum bemüht, ist es doch am Ende immer irgendwo, gibt es da eine Diskrepanz, ja. Und vor dem Hintergrund finde ich das irgendwie noch umso schwieriger, das zu akzeptieren, dass man jetzt hier irgendwie eher noch Dinge schwieriger macht.
Ja, möchte ich dir total recht geben, und können wir gerne gleich auch noch ein bisschen weiter darüber sprechen. Ich würde jetzt ganz gerne noch kurz meine Klausurerfahrungen teilen mit euch. Hast du welche, Celine? Sonst würde ich jetzt einfach anfangen.
Ja, mach.
Und zwar, ich schreibe, bei uns an der Uni wurden 4 Klausurtypen vorgestellt. Und zwar ist das einmal die Vor-dem-Bildschirm-Klausur. Da werden wir, genauso wie du das gerade beschrieben hast, auch Fragen beantworten müssen. Allerdings auch live zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wir werden dabei auch videoüberwacht. Also ich weiß nicht, ob wir dabei videoüberwacht werden, aber wir müssen uns vorher halt anklicken, dass wir bereit sind, die ganze Zeit unser Video laufen zu lassen. Also irgendjemand kann uns sehen, wenn er möchte. Und dazu sogar noch unseren Bildschirm teilen. Also das heißt, irgendeine Person sieht mich oder halt was vor meinem Laptop sitzt und alles, was auf meinem Bildschirm ist. Was ich schon ziemlich gruselig finde, sage ich mal. Aber so versucht meine Uni das zu kontrollieren. Den gleichen Typ gibt es nochmal, nur dass man vorher irgendwie Post kriegt mit Klausurblättern und die dann irgendwie auch nur in dieser Zeit ausfüllen muss. Und dann muss man sie sogar vor der Kamera in den Umschlag tun und versiegeln und dann zurückschicken. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das ist aber ganz schön kompliziert gewesen. Typ Nummer 3 ist, dass man das wirklich zugeschickt bekommt und nach einer Zeit einfach zurückschicken muss. Das ist, glaube ich, so, wenn es einfach Open-Book-Klausuren waren, dann schickt man denen das jetzt so, aber gibt irgendwie auch nur einen Tag Zeit, ich weiß nicht genau, also nicht so viel. Und 4 ist einfach Hausarbeit. Und ich glaube, bis jetzt, vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, finde ich die Hausarbeit in Fächern, in denen das Sinn macht, irgendwie, natürlich, bei Mathe ist es vielleicht schwieriger, obwohl auch bei Mathe könnte man das vielleicht tun, total sinnvoll.
Ja, also ich muss dazu sagen, also, weil du hast ja gerade schon das Stichwort Open-Book-Klausuren angesprochen, ne? Also man bemüht sich ja anscheinend an vielen Stellen so eine vermeintliche Sicherheit zu konstruieren, indem man irgendwie Leute aufnimmt, deren Bildschirm teilt und so weiter, aber auch alle diese Punkte haben ja das Problem, dass sie niemals irgendwie eine perfekte Sicherheit herstellen können. Also gerade bei Dingen, bei denen man irgendwie der Meinung ist, dass sie nachgefragt werden können, also gegoogelt werden können, ne? Faktenwissen. Ne? Und eine Open-Book-Klausur, also das bedeutet ja, ne, vielleicht, also Open-Book, das bedeutet, man kann seine Unterlagen einfach mit reinnehmen oder einen Anteil seiner Unterlagen.
Genau.
Und meiner Meinung nach ist das halt eben für Fächer, in denen es in einer Klausur eben überwiegend möglich wäre, Faktenwissen abzufragen, zum Beispiel in einer Geschichtsklausur, da gibt es sehr viel Faktenwissen. Da eignen sich Hausarbeiten meiner Meinung nach viel besser. Und in anderen Klausuren, wie eben zum Beispiel, also da würde ich dir auch recht geben, Mathematik, wo man ja doch irgendwie Kompetenz überprüft, also nicht einfach nur Reproduktion von Wissen, sondern auch Anwenden oder Transfer, mein Gott, einfach Open Book Klausuren. Das ist ein Konzept, das gibt es nicht erst seit Corona, das gibt es schon vor lange. Und ich glaube, da muss einfach mal, da nehme ich die Uni so ein bisschen in die Kritik oder die Schule, wen auch immer, auf jeden Fall oder in die Verantwortung, sich da mal anzupassen und das Beurteilungskonzept zu überdenken.
Ja, das ist auch so eine Sache. Aber ich glaube auch, das hängt teilweise auch mit den Dozenten zusammen, weil die dann vielleicht böse gesagt wiederum zu faul sind, sich eben eine neue Klausur auszudenken oder vielleicht auch eine Open-Book-Klausur, die, wie ja du eben schon gesagt hast, viel mehr Zeit an Korrektur erfordert, viel mehr Aufwand an Korrektur. Und da ist es dann wahrscheinlich wieder einfach die einfachere Lösung für eben die Dozenten, da so eine Multiple-Choice- oder Single-Choice-Klausur oder so einfach zu geben. Und dann, ja, dann macht man es halt eben ein bisschen dramatischer mit Zeitmangel oder so.
Ja, genau. Und dieses Argument von, das ist irgendwie einfacher, das ist ökonomischer, das spielt ja auch noch in einem ganz anderen Bereich unseres Lebens eine wichtige Rolle. Und zwar, wenn es dann am Ende zur Note kommt. Ja, also ich glaube, hier sitzen drei Leute am Tisch, die ja zumindest bei der Wahl ihres Studiums eben auch auf diese eine Zahl mit Nachkommastelle geguckt haben, die irgendwie so alles im weiteren Verlauf beeinflusst, nämlich den Numerus Clausus, den NC, ne, unser Abischnitt. Und ich finde, der Abischnitt ist wieder so, kann man sehr gut da ansetzen, Celine, nämlich so ein Konstrukt, was man eben genau nur aus diesem Grund nutzt, weil es irgendwie einfacher ist, weil es schneller geht. Und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie doof, weil die Kritik an dem NC ja so groß ist. Also wir haben im Vorgang der Sendung gesagt, wir wollen jetzt keine bildungswissenschaftliche Debatte darüber über den Zaun brechen, was die Probleme des NCs sind und so weiter. Ne? Ich kann vielleicht verlinken wir in den Shownotes da mal zwei, drei Artikel zu, wo das relativ gut aufgearbeitet wird. Aber ich würde gerne, oder wir haben uns vorgenommen, einfach mal so ein bisschen über unsere Erfahrung mit NC zu sprechen. Und das ist vielleicht etwas, Sven, wo du auch wahrscheinlich was zu sagen kannst. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist es auch bei der Recherche mal den Gedanken über diese Folge aufgefallen, dass hier drei Leute am Tisch sitzen, die, finde ich, relativ unterschiedliche Startsituationen hatten nach dem Abitur. Fabi als wirklich übertrieben guter Schüler. Ich weiß nicht, wenn du möchtest, kannst du ja gleich mal dein NC sagen. Du als gute Schülerin und ich mit einem 3-1-Schnitt relativ am unteren Ende. Und dieser 3-1-Schnitt, der dann am Ende auf meinem Abitur stand, hat mich total beschränkt, logischerweise, bei allen meinen Entscheidungen, die danach gefolgt sind. Also ich muss sagen, das ist wirklich krass, weil eigentlich hat das alles bestimmt, ne? Also man möchte danach, nach dem Abitur, möchte man studieren oder eine Ausbildung machen oder irgendwas anderes machen, aber bei den meisten Fällen, eigentlich bei allen Fällen, wenn du dich bewirbst, wird auf deine Abiturnote geschaut. So. Das heißt, die spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn man studieren möchte, so wie ich es wollte, dann entscheidet sogar nur die Note darüber. Du hast nicht mal eine Chance auf ein Bewerbungsgespräch und ganz selten auf Motivationsschreiben. Entscheidet nur die Note darüber, ob du genommen wirst oder nicht. Vielleicht sogar, ob du dich bewerben kannst oder nicht. Also bin ich mit meinem 3-1-Abitur in Wuppertal nicht zugelassen worden und wurde gezwungen, eine Alternative zu suchen. Und habe dann diese in Jena gefunden. Also ich habe im Endeffekt natürlich nicht nur wegen der Note, aber hauptsächlich wegen der Note in Jena Wirtschaftswissenschaften studiert, was ich vielleicht sonst hier getan hätte. Mein Leben wäre so anders verlaufen, es ist einfach so krass. Da endet die Geschichte aber leider noch nicht, denn dann hatte ich endlich diesen schönen Platz und habe in Jena studiert und hatte dann ein Bachelor in der Hand. Blöderweise hatte der Bachelor auch eine Note. Und jetzt wollte ich auch noch einen Master machen und dann bin ich auf die gleiche Problematik. Und das schlimmste Ergebnis, nicht das schlimmste Ergebnis, sondern das schlimmste Erlebnis, was ich mit dieser Bachelor-Note dann hatte, war, dass ich mich zu einem Master beworben hatte, der als Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt bewerben darf, eine 2,5 stehen hatte. Ich aber eine 2,6 hatte, also ich durfte mich nicht bewerben. Und ich wusste vorher, dass dieser Studiengang von ungefähr 3 Leuten besucht wird, weil der so erstens relativ schwer sein sollte, weil da viel mit Mathe zu tun hat und Optimierungs-blablabla und weil der halt auch nicht so beliebt war einfach. Und ich wusste also, dass die Plätze da waren und ich hatte keine Chance reinzukommen. Ich konnte nicht reinkommen. Ich konnte mich nicht mehr bewerben.
Warum gibt es denn da diese Grenze überhaupt für die Bewerbung? Das ist mir jetzt irgendwie nicht so klar, weil meistens ist ja der NC angepasst an eben den Ansturm, den es gibt für dieses Fach. Also es gibt so Fächer wie Philosophie, die will irgendwie niemand so richtig machen, oder da gibt es genug Plätze so, da kann man halt einfach die Vorlesungssäle füllen, und dann gibt es diese Fächer wie Medizin, das wollen viele machen, da gibt es aber nicht so viele Plätze, weil das natürlich auch ein sehr aufwendiges Fach zum Studieren ist, und da ist natürlich der NC super hoch und es ist total schwierig, da reinzukommen. Aber ich frage mich, warum bei einem Master, der halt anscheinend nicht so beliebt ist und auch nicht überfüllt, warum es diese Begrenzung da überhaupt gibt.
Ich glaube, die Begrenzung, die gab es einfach mal, weil der sehr beliebt war. Und die sich dann irgendwann gesagt haben, okay, wir haben nur 20 Plätze, aber wir haben keinen Bock, 1 Million Bewerbungen durchzugucken. Wir nehmen einfach nur Bewerbungen an, die 2,5 sind oder besser. Oder lassen nur die zu.
Und dann hat man das so gelassen.
Und dann hat man das einfach erstmal nicht geändert, weil wenn man das ja einen Antrag stellt, das zu ändern, dann dauert das ja ungefähr 10 Jahre, bis das irgendwie durch alle 94 Ebenen gegangen ist. Ja, ist auch nur eine Vermutung.
Genau, wollte ich gerade sagen, da spekulieren wir natürlich gerade, wir wissen nicht, woher das kommt, und es können ja auch durchaus andere Gründe möglich sein, ne? Also ich glaube, in vielen Fällen wird der NC auch irgendwie als Indikator für das Gelingen eines Studiums interpretiert. So nach dem Motto, je besser der NC ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Studium auch schaffst. Und auch das ist natürlich total in Frage zu stellen, ob das stimmt, aber es könnte irgendwie eine Motivation dahinter stecken, die, und da sind wir wieder bei Celines Kritikpunkt, am Ende des Tages vor allem eins bringt, nämlich Schnelligkeit. Ne? Also man kann nämlich schnell eine Excel-Tabelle sortieren nach Note, aber so wirklich Gelingbarkeit oder Gelingen irgendwie zu messen überhaupt, ist ja viel, viel schwieriger.
Finde ich auch schwierig.
Das finde ich irgendwie, ich finde es so gesamtgesellschaftlich irgendwie so schlimm, dass man den NC so als Hauptkriterium für irgendwelche Zulassungsverfahren definiert, obwohl man sich ja bewusst ist, dass diese Zahl es nicht schafft, dieses komplexe Konstrukt von Intelligenz oder einfach nur Gelingen oder was auch immer es sein soll, irgendwie auszudrücken. Und das, da kapituliert man meiner Meinung nach sehr.
Ja, man macht es sich einfach, oder?
Ja.
Also, ich glaube, du hast mir mal eine tolle Geschichte dazu erzählt, wie es in Japan ist. Da gibt es ganz andere Bewerbungsverfahren an der Uni.
Genau. Es ist nämlich so, dass man in Japan ist gar nicht so sehr der Abschluss der Schule entscheidend, sondern man muss beim Einstieg in die Uni einen Test schreiben, ne, also so eine Art Eintrittstest. Das heißt also, jeder hat die Möglichkeit, sich bei jeder Uni für einen Test anzumelden und diesen dann zu absolvieren. Und die besten Performer dieses Tests werden dann genommen. Jetzt mal so relativ vereinfacht ausgedrückt, da gibt es sicherlich auch irgendwie Sonderplätze, bla bla bla. Aber das ist erstmal das Normalverfahren. Und diese Tests werden quasi von allen Unis zentral organisiert. Da gibt es dann quasi solche Prüfungszentren. Das bedeutet, es ist scheißegal, wie deine Schulkarriere verlief. Wenn du diesen Test schaffst, dann kommst du rein.
Also ich glaube, dieses Verfahren hat bestimmt einige Nachteile.
Auf jeden Fall, klar.
Aber ich finde, es klingt trotzdem so viel besser. Also es ist auch irgendwie direkt der Gedanke, es ist fachgebunden, so, oder? Also wenn du dich für Mathe bewirbst, wirst du natürlich einen mathematischen Test schreiben.
Genau.
Und wenn du dafür halt gut lernst, dann ist das irgendwie auch, du interessierst dich dafür oder du kannst das ein bisschen. Also diese Art von Test ergibt in meinem Kopf so viel mehr Sinn. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, warum, ihr dummen Ficker, habt ihr nicht mich einen Test schreiben lassen? Und es hat mich einfach enttäuscht.
Ich finde, insgesamt ist das so ein schwieriges Thema, weil irgendwie sehe ich die Nachteile des NCs, ganz klar, aber ich sehe eben auch die Vorteile der Schnelligkeit, aber die sind, finde ich, ein bisschen auf beiden Seiten, glaube ich, auch weil die Bewerbung an der Uni ist ja relativ unkompliziert für mich als Student. Wenn ich aber mir denke, ich müsste jetzt in Deutschland zum Beispiel zu unterschiedlichen Unis fahren, um da einen Test zu absolvieren, ist das natürlich auch irgendwie ein Riesenaufwand, das erstmal zu bewältigen, und da muss ich erstmal die Mittel zu haben.
Du kannst ja aber, sorry sein, aber
dafür müssten wir digitalisiert sein, aber das ist cool.
Genau. Du kannst, bei diesen Unitests ist es so, dass quasi du schreibst einen Test, Zugangstest für Mathe und der gilt dann aber für alle Unis. Also du bekommst quasi eine, also es gibt gewisse Ausnahmen, manche Unis stellen nochmal zusätzliche Tests zur Verfügung, aber grundsätzlich stellst du einfach einen Studieneintrittstest zur Verfügung, der dann aber für die meisten alle gültig ist. Es ist natürlich jetzt nicht eins zu eins da zu übertragen, ne? Das sage ich die ganze Zeit, weil ich Angst habe vor der Kritik aus Köln, aber ne, wir können das ja mal so vereinfacht hier darstellen und klar, da gibt es auch Nachteile, ne? Vielleicht performe ich an dem Tag scheiße, weil es mir schlecht geht oder so. Das hat nicht diese Sicherheit, dass ich irgendwie etwas über lange Zeit messe. Mhm. Aber so in unserer Erfahrung ist es irgendwie gefühlt, zumindest geht es mir da so, auf den ersten Blick erstmal doch irgendwie fairer. Ja. Weil eben meine Note in der Religion nicht dafür Ausschlag geben sollte, ob ich Medizin studiere. Und es ist ja nun mal auch so, dass es in Deutschland jetzt zum Beispiel in Medizin 2017 gab es halt ein Urteil, dass der NC da nicht mehr so eine große Rolle spielen soll. Und es gibt ja auch so etwas wie einen Medizinertest, was ja im Grunde das japanische Verfahren in einer Light-Version ist. Mhm. Und ja, ich muss zugeben, ich schiel da so ein bisschen drauf. Und ich denke, man kann da auch full circle gehen, denn wir werden also als Schüler oder wenn man also heute das Bildungssystem durchläuft, dann wird man quasi daran gewöhnt, dass Noten so eine unheimliche Wichtigkeit haben. Und komischerweise, obwohl einem Lehrer ja auch immer, zumindest ich würde das meinen Schülern erzählen, dass ich Noten eigentlich nicht für sehr wichtig halte, aber dagegenüberstehend ist ja irgendwie dieser widersprüchliche Fakt, dass Noten eben sehr wohl an vielen Stellen in deinem Leben eine immense Wichtigkeit haben.
Ich habe gerade überlegt und ich bin jetzt 27 und es gab noch kein Jahr in meinem Leben, in dem Noten keine Rolle gespielt haben, keine wichtige Rolle, weil alles danach irgendwie da dran hing.
Aber ich finde das gerade so interessant, dieser Punkt, den Fabi sagt. Also ich habe diesen Satz, dass Noten nicht wichtig sind und irgendwie keine ausreichende Aussagekraft haben über deine Qualifikation für etwas Bestimmtes. Das habe ich schon so oft gehört und gleichzeitig ist es dann doch so wichtig und da kommt dann wieder diese Ehrlichkeit ins Spiel, dass es eigentlich ja nicht egal ist, ob man ehrlich ist oder nicht, aber dass der Weg, wie man eine gute Note bekommt, im Vordergrund steht. Und das fängt ja schon in der Schule an. Wenn der Lehrer einen mag, dann kriegt man wahrscheinlich eine bessere Note oder man lernt irgendwie seine Wege, wie man sich zu dieser besseren Note schummelt, sage ich mal. Und das ist so schade daran, dass dieses System einfach gar nicht funktioniert.
Also nicht nur, dass die Noten funktionieren nicht, sondern auch der Weg zu den Noten funktioniert
genau.
nicht.
Genau.
Fabi ist, ich rede mir auch immer ein, Fabi ist nicht schlauer als ich. Fabi hat diesen Weg nur besser verstanden.
Ich habe einfach Schule sehr früh verstanden.
Du hast Schule viel besser als ich verstanden. Ich rede mir einfach immer ein, ich habe das halt nicht verstanden. Für mich waren Noten immer egal. Ich wusste auch so, dass ich intelligent bin und meine Mama mich lieb hat.
Ja, also genau, ich glaube, Celine hat das gerade auch relativ schön zusammengefasst, dass das irgendwie so ein krasser Widerspruch ist und eben etwas produziert, was man eigentlich nicht möchte, nämlich, dass man sich im Verlaufe seiner Bildungsbiografie viel mehr der Frage widmet, wie man gute Noten schreibt, als der Frage, wie man Dinge versteht. Mhm. Ne, also sorry, da hängt natürlich jetzt mir echt der Lehrer zum Hals raus, aber ich möchte damit einfach nur sagen, dieses Problem, was wir jetzt so anfangs besprochen haben mit diesen Studienleistungen in der Uni und so weiter oder auch in der Schule, die Angst davor, dass Leute sich schlechte Noten erschummeln, die hätte man ja eventuell gar nicht, wenn wir Noten nicht einfach so einen großen Stellenwert beimessen würden. Ne? Wenn wir Noten einfach irgendwie unwichtiger machen würden und uns als Gesellschaft darauf einigen werden, dass man eben viel Geld investiert, um andere Verfahren zu finden, mit denen man Studienplätze zuordnet, dann wäre das auch gar nicht so schlimm, wenn mal so ein Test irgendwie eine falsche Note hat. Weil am Ende des Tages erfüllt dann einfach dieser Test eine Funktion weniger, nämlich irgendwie eine Rückmeldungsfunktion für dich persönlich. Ne? Wenn du schummelst, kriegst du eine Note, ja, die ist noch aussageunkräftiger, als wenn du sie so schreiben würdest. Aber sie definiert eben nicht oder determiniert nicht dein Leben danach. Ne? Ja. Natürlich sind wir dazu eingeladen, zu schummeln.
Schummeln wird belohnt, ja.
Ja.
Genau, sind wir wieder.
Ich finde irgendwie diesen Rückmeldungsaspekt, den du gerade angesprochen hast, sehr, sehr schön, dass das eine Rückmeldung für einen selber ist, um die eigene Leistung zu messen.
Habe ich noch nie so gesehen.
Ich auch nicht. Man macht halt so dieses Bulimie-Lernen, ne? Kein Fokus auf Verstehen, sondern Hauptsache, man hat es irgendwie sich reingeprügelt für die Klausur und danach ist es halt weg. Aber dann hat man die gute Note, hoffentlich.
Wie viele Leute haben wohl gegoogelt, wie man gute Noten schreibt und wie viele Leute haben gegoogelt, wie man richtig lernt.
Mhm. Ja, genau. Das ist, ja, boah, stimmt. Diese ganzen furchtbaren, ich weiß nicht, so bei Insta und Facebook und so, da auch immer so irgendwie Andi, der Einserkandidat. Kennt ihr Andi, den Einserkandidaten?
Nein.
Also mein Insta-Feed ist auf jeden Fall richtig im Arsch.
Ja.
Also es sind so Leute, deren
Hab zu Vero 2.0.
deren Unternehmenskonzept irgendwie darin besteht, Leuten zu erklären, wie man gute Noten schreibt.
Mhm.
Ne? Und das auch also total offensiv so bewerben. Und ich finde, das ist irgendwie, das hat man so als Bildungssystem irgendwie sich selber eingebrockt, indem man diesen Noten eine so wichtige Bedeutung zuschreibt.
Ja.
Ja, und ich würde das am liebsten ändern. Und ich weiß, dass wir das nicht schaffen
werden. Damit haben wir jetzt ja schon mit unserem Beitrag hier heute einiges getan. Ne?
Hey, es gibt noch so viele, eigentlich so viele Sachen, da, wo man noch darüber sprechen kann, Dimensionen irgendwie. Also ich habe zum Beispiel noch aufgeschrieben, dass Noten super subjektiv sind. Ich weiß nicht, wir sollten das vielleicht nicht alles jetzt anfangen.
Ja, also
es ist noch sehr vielschichtig.
Ja, wie gesagt, vielleicht packen wir mal so ein paar Sachen in die Shownotes. Wenn die Leute Lust haben, können sich was durchlesen. Wir nehmen das einfach mal so als Anregung. Keine Ahnung.
Von uns selber?
Von uns selber.
Von uns selber, für uns selber.
Ja. Scheiße, wie gehe ich mich da wieder raus? Ja.
Wir regen uns selber gerne an.
Ja, aber wie gesagt, also wir freuen uns sehr über Feedback und lesen uns natürlich auch die Nachrichten durch.
Und antworten auch.
Genau, und antworten auch, Jakob, auf Nachrichten und freuen uns natürlich über Beiträge dazu.
Genau, und dann würde ich sagen, lassen wir mal die ganz große bildungswissenschaftliche Diskussion den Leuten da draußen und den Leuten im Bildungsministerium, sollen die das mal unter sich ausmachen und unsere Flimmerfunzel-Folge einfach mal so als Impuls nehmen.
Ja.
Boah, wie kann man so arrogant sein?
Ist ganz einfach.
Super einfach.
So, aber jetzt…
Jetzt reicht's auch für heute, oder?
Jetzt reicht's auch.
Komm mal, Mensch,
wisst ihr noch, als wir über Friseure gesprochen haben, das war toll.
Ach, das war so leicht, dieses Thema.
Und jetzt kommt wieder, das ist echt.
Was für ein Downer.
Schaffen wir jedes Mal, ne?
Freunde, das war Flimmerfunzel Folge 17, das war Folge 10 übrigens heute, das haben wir ganz vergessen zu sagen.
Staffel 2, Folge 10.
Ich bin sowieso mit der Nummerierung verwirrt, aber...
Ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Ich muss kurz auf Toilette.
Ich krieg die Krise.
Während dem nicht so wichtigen Fall.
Wollen wir wieder diesen Toilettentalk machen vom letzten Mal? Aber also. Diesmal wollen wir ihn aufnehmen.
Okay, was haben wir denn nochmal
mit dem Handy auf Klo, war das?
Mit dem Handy auf Klo. Ich habe letztens mein Handy mal mit auf Klo genommen.
Und wie war das Erlebnis?
Also ich habe deutlich länger gebraucht, das kann ich dazu sagen. Aber irgendwie weiß ich halt nicht, ob ich das gut finden soll, weil ich halt auch so schon genug an meinem Handy daddel.
Ich finde.
Und ich brauche diese Excuse des Toilettengangs halt überhaupt nicht. Und dadurch wird es eigentlich nur noch schlimmer. Da kann ich halt dann nochmal 20 Minuten auf meine Bildschirmzeit rechnen, die im Moment gar nicht gut aussieht.
Ich glaube, da geht es weniger darum, dass es eine Excuse ist, um noch mehr aufs Handy zu gucken, sondern es geht eher darum, dass man irgendwie versucht.
In Frieden aufs Handy zu gucken.
Unter anderem, also auf Arbeit zum Beispiel, gucke ich immer in Frieden auf mein Handy, wenn ich ein großes Geschäft mache und ich spreche
da
nicht von Geld.
Das machst du auf Arbeit?
Ein großes Geschäft?
Ja.
Ich kann nicht 8 Stunden daran oder 9 Stunden darauf verzichten. Ich muss, wann ich muss. Ich wünschte, ich könnte darauf verzichten.
Das
aber
ist auch so eine Sache, die irgendwie.
Ich muss meistens morgens im Zeitraum nach dem zweiten Kaffee.
Ich könnte das nicht, ne?
Ja, aber, ja, vielleicht.
Findest du das nicht unangenehm,
doch,
wenn jeder weiß, dass du gerade scheißen warst?
Nee, das finde ich nicht unangenehm.
Nicht?
Ich finde eher unangenehm, wenn das halt nicht sauber ist, aber das ist bei mir auf Arbeit nicht das Problem. Und ich finde es dann irgendwie schon ein bisschen unangenehm, wenn ich weiß, dass direkt nach mir einer reingeht.
Ich mach mich fertig, wirklich, ich denke einfach.